Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Wir sprechen heute über Krisen, über Depressionen und was das alles mit Beziehungen zu tun hat. Meine ehemalige Mitbewohnerin während des Studiums ist depressiv geworden und ich habe es ehrlich gesagt nicht so richtig begriffen, weil ich gar nicht so richtig wusste über die Krankheit, bis sie dann mit meinem besten Freund zusammengekommen ist. Und dann habe ich wirklich volle Möhre gesehen, was das alles bedeutet. A, natürlich für die Person, die krank ist, aber auch für die Angehörigen oder die ihr am nächsten stehen. Wir wollen jetzt mehr erfahren von einer, die sich schon lange mit dem Thema beschäftigt, Moderatorin Victoria van Vylens. Auch sie ist 2014 durch eine schwere depressive Episode gegangen, hat sich dann selbst in eine Klinik eingewiesen und von da war es ein sehr langer Weg der Heilung und auf diesem Weg ist auch ihre damalige Beziehung kaputt gegangen. Und Victoria ist zu unserem Studio gekommen und ich habe sie gefragt, welche Rolle dabei die Krankheit gespielt hat.
Eine große, auf jeden Fall, weil wenn man sowas hat wie eine Depression, dann schlägt sich das ja nicht nur aufs eigene Gemüt nieder, sondern natürlich auch auf das des Partners. Man ist ja viel zusammen, man verbringt viel Zeit. Wir haben dann auch zusammen gewohnt zu dem Zeitpunkt, als die Depression kam. Also wenn man halt wirklich viel aufeinander hängt und ja, dann.
Also wie hat sich das ausgewirkt auf dieses Aufeinanderhängen? Mhm. Habt ihr dann eben nicht mehr aufeinander gehangen und du bist deine eigenen Wege gegangen und hast ihn immer so ein bisschen außen vor gelassen? Oder
ja,
wie war
in
das?
Einem Bett ist das dann natürlich schwierig, aber ja, das ist dann schon so, dass man sich dann wirklich auch wegdreht und dann zum Beispiel keine Körperlichkeiten mehr will. Irgendwie so Sachen wie Sex sind auch kein Thema mehr, weil man hat wirklich andere Sachen im Kopf und alles nervt irgendwie. Also alles ist irgendwie zu viel und man macht keine gemeinsamen Unternehmungen mehr zum Beispiel. Man plant nichts. Also es ist ja auch so, eine Beziehung lebt ja auch ein bisschen davon, dass man sich Pläne macht, sich Sachen überlegt, die man zusammen unternehmen kann, die man machen kann und Zukunftspläne und so weiter. Und das ist ja alles weg.
Hatte er einen Plan von dem, was mit dir passiert?
Na, ich hatte ja selber keinen Plan, was mit mir passiert. Das muss ich ja fairerweise dazu sagen. Also so eine Depression, die klingelt ja nicht an der Tür und sagt, hallo, ich bin jetzt da. Und die Symptome sind ja auch erstmal sehr diffus. Also das ist ja auch nicht immer direkt klar, okay, das ist jetzt eine Depression und so war das bei mir auch. Ich hatte erst Magenprobleme und war häufiger beim Arzt und dann war die Stimmung irgendwie mal nicht so gut. Aber es kann ja alles bedeuten. Mhm. Und ja, deswegen war das natürlich auch für die Beziehung schwierig, weil wir wussten beide nicht, was ist denn mit mir jetzt überhaupt los.
Wie lange hat das gedauert, bis du dann Klarheit hattest?
Ungefähr 6 Monate.
Das klingt erstmal kurz, aber können sehr lange 6 Monate sein. Ne?
Also wenn man 2 oder 1,5 Jahre zusammen war,
sind zu 6 Monate.
Zeit, 6 Monate natürlich wahnsinnig viel, ja.
Was war der Auslöser, dass du gesagt hast, so jetzt reicht's? Jetzt ist es eben nicht mehr nur eine Verstimmung oder mal ein grauer Tag, wie er in Berlin ja häufiger vorkommen kann, sondern ich muss jetzt was tun. Oder hat er gesagt, tu was bitte, sonst geht die Beziehung wirklich in die Brüche?
Nee, gar nicht. Also es kam irgendwann der Tag, da bin ich zum Arzt gegangen, weil ich wieder Bauchschmerzen hatte und meine Ärztin meinte zu mir, ja, Frau Müller, Sie sind ja jetzt hier zum 100. Mal da, könnte psychosomatisch sein. Dieses Wort zum ersten Mal gehört und dann brachte sie dieses große, mächtige Wort Depression plötzlich hoch. Depression. Was zur Hölle möchten Sie von mir?
Also du wusstest auch gar nichts bis zu dem Zeitpunkt so richtig. Okay.
Ich wusste gar nichts darüber und ich war auch der festen Überzeugung, dass ich das nicht habe. Und dann hat sie mir eine Liste mit Therapeuten mitgegeben und meinte, ich soll da mal anrufen und ich habe das auch gemacht. Und bin dann auch in eine Therapie gegangen zu einer Therapeutin, die ich total blöd fand. War dann da 3-mal und dachte so. Das war so eine ältere Frau, die hat irgendwie auch eine junge Frau nicht verstanden. Ich war 25 zu dem Zeitpunkt.
Hat nicht gematcht einfach.
Das hat nicht gematcht und ich wusste zu dem Zeitpunkt auch nicht, dass man sich das auch so ein bisschen aussuchen kann. Also ich war auch total, ich glaube, so wie es vielen Leuten geht, ich hatte keine Informationen und bin dann auch nicht mehr dahin gegangen. Und dann gab es ja quasi so diesen Tag X, Wiki-Stunde 0, sag ich immer, weil mein Freund hat mich dann betrogen. Und das ist natürlich sowas, das kann dann halt auch passieren. Ne? Also wenn das zu Hause nicht mehr so läuft, dann gibt es vielleicht plötzlich diese Situation im Außen. Und er hat mir das auch erzählt und das war für mich so, okay, kacke.
Hat er dir sofort erzählt?
Ja.
Okay, und was hatte das jetzt mit der Depression zu tun? Einfach?
Naja, weil es zu Hause gab es ja nichts mehr zu holen. Also wir hatten keine Körperlichkeiten mehr, wir hatten keinen Sex mehr miteinander, wir haben nicht mehr miteinander gesprochen. Und ich glaube, das war für ihn dann irgendwie so ein bisschen auch natürlich auch nicht der richtige Weg, aber vielleicht irgendwie auch so ein Ausweg daraus, weil er auch nicht wusste, wie er damit umgehen soll.
Hatte er Schuldgefühle in dem Moment?
Ja, massiv. Ja? Also gerade als er mir das auch erzählt hat und auch danach, das fiel ihm nicht leicht. Und gerade auch als er gemerkt hat, wie das bei mir ankommt, also dass das mir krass den Boden unter den Füßen weggezogen hat. Das war ja quasi das Letzte, was ich irgendwie noch hatte. Diese Beziehung war ja irgendwie noch da und dann plötzlich ja nicht mehr so wirklich. Also das war ja dann auch alles in Frage gestellt.
Und dann, wie ging es weiter?
Also das war abends, als er mir das gesagt hat. Ich weiß auch noch ganz genau, wo ich saß, in welcher Situation und das hat sich so in mein Hirn eingebrannt und ich bin dann zu einer Freundin gegangen und war halt so, scheiße. Also es geht einfach nicht weiter. Ich weiß überhaupt nicht, was ich machen soll morgen. Diesen Tag morgen, den gibt es gar nicht mehr. Und ja, dann habe ich halt mit ihr so ein bisschen überlegt, was könnte man tun? Und sie war so, ja, leg dich mal hin, schlaf mal. Morgen sieht die Welt schon wieder anders aus. Das funktioniert meistens auch, aber es gibt einfach diese Tage, da gibt es diesen Morgen nicht mehr, also im Kopf. Und das war für mich so. Und dann war für mich klar, okay, ich muss mir Hilfe suchen.
Aber dann gab es einen Morgen am nächsten. Und was war dann? Wie ging es weiter? Wenn du das als Stunde Null bezeichnest, dann muss es ja irgendwie, es hat ja irgendwas Gutes. Es war für was gut, sagt man ja in solchen Momenten dann gerne mal.
Auf jeden Fall. Auch wenn ich das damals
nicht so gesehen hast wahrscheinlich.
Ja, und hätte auch nicht hören wollen. Ja, ich habe mich dann selbst in eine Klinik eingewiesen in Berlin und bin dann wirklich morgens um 4 oder so mit dem Taxi dahin gefahren. Es war so ein bisschen wie in dem Song Der Goldene Reiter. Mhm. Also wirklich mit dem Taxi dann so. Und dann habe ich auch diesen Song das erste Mal verstanden. Und dann bin ich in die Notaufnahme rein und habe halt da gesagt, hallo, ich würde mich gerne selbst einweisen. Und die Frau war einfach so, ihre Versichertenkarte bitte. Und ich war so, okay, das scheint hier irgendwie normal zu sein. Für mich war das ja die verrückteste Situation überhaupt. Ja. Und dann war das alles so wie so ein Trance. Da kam dann so ein Arzt, hat mit mir so einen Aufnahmebogen gemacht. Ich bin dann auf Station gekommen. Das war halt wirklich nachts so. Also früh morgens war noch dunkel. Dann hat man mich in so ein Dreibettzimmer verfrachtet. Mhm. Licht war aus. Da lagen zwei Menschen rechts und links neben mir lag da jemand. Und ich saß da auf diesem Bett und war so, okay, was mache ich hier? Mhm. Ja, und dann kam der nächste Tag, der kam dann, ja. Und dann kam dann die Schwester morgens rein und meinte so, okay, ich habe einen riesen Fehler begangen, mir geht's gut, ich kann wieder nach Hause gehen. Und das hat sie nicht zum ersten Mal gehört und sie meinte dann so, bleiben Sie bitte einfach noch ein bisschen hier und schauen Sie sich das mal an, sprechen Sie mal mit dem Arzt. Und ja, dann habe ich mich dann auch relativ schnell damit abgefunden, dass ich jetzt im Krankenhaus bin.
War das einer der ersten Momente, wo du dich mal verstanden gefühlt hast? Da sind jetzt Leute, die kennen diese Krankheit und die wissen auch, was zu tun ist.
Ja, also das Krankenhaus an sich war jetzt vielleicht irgendwie nicht so das Beste, aber das Personal dort war auf jeden Fall sehr sensibel. Und gerade die Krankenschwestern, die wir auf Station hatten, die waren alle so bekümmernd und die haben das irgendwie ernst genommen. Ja. Mhm. Und in dem Moment habe ich auch irgendwie gemerkt, okay, ich bin krank. Ich habe eine Krankheit. Mhm. Das war mir vorher irgendwie nicht bewusst.
Mhm. Aber es gibt eine beste Freundin, die mit dir durch diese ganze Phase gegangen ist. War das die einzige, die mit dir das gemacht hast? Oder waren andere Freunde auch so an deiner Seite?
Es gab noch mehr Leute, die mit mir da durchgegangen sind, aber wie gesagt, nicht so in der Form.
Mhm. Wie hat das die Freundschaft belastet?
Also es hat die Freundschaft insofern belastet, dass sie das auch nicht verstanden hat und das natürlich dann auch persönlich genommen hat. Wenn man depressiv erkrankt ist, dann kann man zum Beispiel Verabredungen häufig nicht wahrnehmen. Man sagt häufig ab, man ist total unzuverlässig. Das kennen bestimmt auch viele Leute, die an einer Depression erkrankt sind oder waren, dass man halt einfach wirklich nichts mehr hinbekommt. Mhm. Ja, und sie hat das halt dann auch immer so ein bisschen persönlich genommen. Das kann ich ihr auch nicht verübeln, weil sie hat es halt nicht verstanden. Mhm. Liegt es jetzt an mir? Also ne, hat sie sich dann gefragt? Oder ist es jetzt die Krankheit? Oder was ist das überhaupt?
Mhm. Wir hören nachher noch eine Psychologin, die viel mit Angehörigen von Depressiverkrankten gesprochen hat. Ihr Credo ist, man soll vor allem ganz viel reden. Habt ihr das auch gemacht?
Jetzt so im Nachhinein, ja. Also wirklich auch erst Jahre danach. Zu dem Zeitpunkt, als es so akut war, war das ein bisschen schwierig, weil das war irgendwie auch so schambehaftet. Also sie war auf der einen Seite ein bisschen unsicher, was kann ich jetzt ansprechen, was ist jetzt okay, womit überfordere ich sie dann. Und ich auf der anderen Seite habe dann aber auch irgendwie so gedacht, na gut, was will ich jetzt überhaupt sagen? Will ich jetzt offen und ehrlich sagen, dass ich zum Beispiel Suizidgedanken habe? Kann ich das meiner besten Freundin zumuten? Mhm. Kann ich ihr sagen, dass ich sie heute kacke finde?
Und hasse?
Nee, zu dem Zeitpunkt habe ich mit fast niemandem irgendwie gesprochen.
Mhm. Manche, hast du schon so angedeutet, haben sich distanziert von dir, manche Freunde. Kannst du das verstehen?
Ich kann das ein Stück weit verstehen, dass sich Menschen von Depressiverkrankten distanzieren, weil sie damit selbst nicht umgehen. Ich sage auch immer, dass man, wenn man Angehöriger ist oder Bekannter oder wie auch immer oder Freund, dann sollte man da auch immer eine gesunde Distanz wahren, weil das auch dazu führen kann, dass man selber plötzlich in einer Depression landet. Mhm. Also wenn man da zu nah dran ist, kann das eben auch dazu führen, dass man selbst damit nicht umgehen kann. Aber es ist mal die Art und Weise, wie man sowas macht. Mhm. Also in meinem Fall war das so, da gab es einen Vorfall mit einer Freundin von mir, die hat mir einfach nur eine Nachricht geschrieben, war so, ich will mit sowas nichts zu tun haben.
Mhm.
Und dann war ich halt so, okay. Es klang halt so, als hätte ich irgendwie kleine Babys umgebracht und gegessen und wäre im Knast oder so, ja. Also so hat sie das mir vorgetragen und das ist natürlich eine Art und Weise, die geht gar nicht.
Und was war die Konsequenz daraus?
Kein Kontakt mehr seitdem.
Bis heute nicht?
Nee.
Gab es Leute, die ähnlich reagiert haben, wo du noch Kontakt hast jetzt?
Nee. Also die Leute, mit denen ich heute noch Kontakt habe, die waren zumindest mal so, dass sie gesagt haben, ich kann damit jetzt gerade nicht so gut umgehen oder ich weiß jetzt gerade nicht, was du brauchst.
Mhm.
Das ist ja auch okay.
Sprichst sehr, sehr viel, hast ein Buch da geschrieben darüber. Was soll man denn tun als Freunde? Wie soll man auf so etwas reagieren?
Also ich finde es immer wichtig, und das sage ich auch immer, wenn ich gefragt werde, dass man als angehörige Person die Tür auflässt, also metaphorisch gesprochen, dass man Hilfe anbietet, aber nicht aufdringlich ist, sich selbst als angehörige Person auch distanzieren kann, also sagen kann, das hat jetzt mit mir nichts zu tun. Das kann man auch mit anderen Krankheiten vergleichen, zum Beispiel wenn jemand Krebs hat. Ich kann ja jetzt auch, wenn meine Mutter oder meine Oma oder meine beste Freundin Krebs hat, kann ich die ja nicht heilen. Und bei der Depression ist es auch so. Das ist auch nicht mein Job. Dafür gibt es Ärzte, dafür gibt es Experten und so weiter. Aber ich kann anbieten, mit zum Arzt zu gehen zum Beispiel. Ich kann anbieten, Therapeuten zu finden. Ich kann anbieten, Hilfe zu suchen, da zu sein. Ich kann sagen, du, meine Tür steht immer offen. Du kannst jederzeit zu mir kommen, wenn irgendwas ist. Und gerade bei einer Depression ist es so, dass die Betroffenen häufig auch ein bisschen brauchen. Also, dass sie vielleicht nicht jetzt gerade darüber sprechen können, weil sie nicht können oder wollen. Aber vielleicht in einer Woche plötzlich dieser Impuls kommt, oh, ich bräuchte jetzt mal jemanden. Und wenn man dann weiß, ah ja, okay, die hat mir das ja angeboten oder der, ich kann da einfach jetzt mal anrufen oder vor der Tür stehen und dann auch wirklich dann zu sagen, okay, komm rein, ich mach den Tee, was los?
Mhm. Also, das Gespräch suchen und immer im Kontakt bleiben. Du hast gesagt, die Tür offen lassen, schönes Bild. Wie gehst du selber jetzt damit um, außer sozusagen massiv die Öffentlichkeit zu suchen oder zumindest, wenn man dich anfragt, wie wir jetzt darüber zu sprechen. Also was sind deine Wege, um dich selbst zu schützen davor?
Vor der Erkrankung meinst
genau.
du? Also bei mir ist es ja jetzt ja schon 5,5 Jahre her. Also ich habe auch keine Depression mehr. Das ist ja auch so eine Krankheit, die ja verschiedene Ursachen haben kann, verschieden verlaufen kann und dann am Ende kann ja auch quasi wieder weggehen.
Also sie kann ja auch wieder kommen.
Kann auch wieder kommen.
Auf die Schulter klopfen und sagen, juhu, ich bin wieder da.
Genau. Und man muss aber auch dazu sagen, das kann potenziell jeden Menschen treffen.
Ja.
Also die Depression ist eine Krankheit, kann jeden Menschen treffen. Es kann immer eine Situation geben, wo die plötzlich vor der Tür steht. Ich hatte in Anführungszeichen das Glück, dass ich da jetzt schon mal durch musste und jetzt weiß, okay, wenn jetzt zum Beispiel irgendein Schicksalsschlag passiert oder irgendwas ganz Schlimmes in meinem Leben und ich potenziell wieder gefährdet bin, weil ich was zu tun habe, damit es nicht so schlimm wird. In meinem Fall ist es zum Beispiel so, auf mich achten, auf mich hören. Ich bin sehr achtsam geworden mit mir, mit meiner Umwelt. Was tut mir gut, was tut mir nicht gut? Zum Beispiel auch Freunde, die mir nicht gut tun, vielleicht im Vorfeld schon auszuselektieren. Mhm. Und ich weiß auch, die Leute, die um mich rum sind, die sind auch in Akutsituationen da. Genauso bin ich ja auch für die da.
Mhm. Was mit Sport zum Beispiel oder Ernährung oder sowas in der Richtung?
Ja, also ich habe auch letztens zu meinem Freund gesagt, ich werde langsam zum Hippie. Also ich ernähre mich schon lange vegan und bin jetzt gerade so auf diesem Trip, dass ich gerne auch meinem Körper nur positive Lebensmittel zuführen möchte. Also viel frisches Obst und Gemüse, viel selber machen, nicht so viel verarbeitete Lebensmittel. Aber das ist halt so mein Weg. Ne? Mhm. Also das sage ich auch immer dazu. Ich mache viel Sport. Und das tut mir persönlich gut. Ich benutze immer die Metapher, dass man den Motor am Laufen lässt. Also gerade bei so einer Depression ist es ja häufig so, dass man so lethargisch wird und das ja auch sich körperlich auswirkt. Also das kennt man ja, wenn man irgendwie Urlaub hat oder so. Man liegt irgendwie 2 Wochen dumm rum. Mhm. Und
man wird auch ganz dumm.
Ja, und dann kommt man nicht mehr so richtig hoch und dann schläft man immer länger und bleibt immer länger wach und guckt immer mehr Fernsehen und ist immer ungesünder. Und es ist eigentlich ganz gut, den Motor so am Laufen zu halten, dass man sagt, okay, ich stehe morgens früh auf, ich bewege mich, ich laufe, weiß ich nicht mal um den Block, ich gehe zum Sport, ich treffe mich mit Freunden auch. Also auch sich teilweise mal ein bisschen dazu zu zwingen, auch was zu machen. Und das mache ich jetzt so.
Victoria van Violence, Moderatorin und Autorin, ist vor 5,5 Jahren durch eine depressive Episode gegangen, hat dann da ihren Freund ja, verloren, also die Beziehung ist zu Ende gegangen. Und seitdem achtet sie noch ein ganzes Stück mehr auf sich selbst, haben wir eben gehört.
Deutschlandfunk Nova ab 21.